Der Durchblick wird unterstützt von der Gebert Rüff Stiftung.
2027 könnte laut Forscher das heisseste Jahr vor Geschichte werden. Grund ist ein möglicher Super El Niño im Pazifik. Prognosen zeigen, dass es schon diesen Sommer eine Hitzewelle überrollen könnte.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.
Ein El Niño ist ein natürliches Klimaphänomen im Pazifik. Dort erwärmt sich das Meerwasser vor der Westküste Südamerika ungewöhnlich stark. Die zusätzliche Wärme verändert Luftströmungen und allgemein das Wetter weltweit. Die Folgen sind extreme Hitze, Dürre, Starkregen oder Überschwemmungen. Und ein besonders starker Verlauf wird als Super El Niño bezeichnet. Wie belastbar sind solche Prognosen wirklich? Und wo fängt die Klimaübertreibung an? Mein Name ist Fabio Schmid und diese und noch weitere Fragen kläre ich jetzt mit dem Nicolas Gruber. Er ist ordentlicher Professor am Departement Umweltsystemwissenschaften an der ETH Zürich. Herr Gruber, herzlich willkommen im Durchblick.
Guten Morgen, ja. Herzlichen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Sehr, sehr gern. Gerade mal als erste Frage: Wird 2026 ein Hitzerekordjahr?
Mit guter Wahrscheinlichkeit wird es ein warmes Jahr werden. Ich mache mir aber vor allem Sorgen um 27, wo die jetzigen Projektionen wahrscheinlich sagen, also generell sagen tun, dass es ein sehr, sehr warmes Jahr werden wird.
Wieso schauen im Moment Klimaforscher weltweit gerade so nervös auf den Pazifik?
Ja, der Grund ist, dass da ein grosser El Niño sich am Zusammenbrauen ist. Also die Temperaturen sind jetzt schon höher als normal. Und alle Indikationen sind da, dass sich ein extrem starker El Niño in diesem Gebiet wird aufbauen.
Was ist genau ein El Niño?
Ein El Niño ist ein wichtiges Phänomen, wo das Zentrum der Aktivität im Pazifik ist. Genauer gesagt, im östlichen Teil vom Pazifik, vor der Küste von Südamerika. Und es ist ein Wetterphänomen, wo so wie eine Art eine Schaukeln ist zwischen warmen und kalten Situationen. Man nennt die warme Situation El Niño, die kalte Situation nennt man La Niña. Und das ist ein Phänomen, wo daher stand kommt, dass der Ozean und die Atmosphäre miteinander so wie einen Tanz machen, so ein Pas de deux. Einmal ist es so, dass die Winde sehr stark sind, kaltes Wasser nach oben kommt. Und die Situation ist manchmal auch so, dass es sehr ruhig ist, die Passatwinde sehr schwach blasen und dann ist die Temperatur eher hoch. Und das gibt es als Schaukeln, wo so alle Schnitte etwa 4 Jahre einmal in die warme und einmal in die kalte Phase ist.
Jetzt redet man von einem Super El Niño. Was ist denn der Unterschied zwischen Super El Niño und einfach einem normalen, in Anführungsschlusszeichen, El Niño?
Also ein Super El Niño kommt dann zustande, wenn die Temperaturen in dem Gebiet, also das wiederum vom östlichen Pazifik, sehr hoch gehen. Wo genau die Grenzen ist für einen Super El Niño, da gibt es noch ein bisschen Debattierung, aber normalerweise geht man davon aus, dass es, wenn es 2 Grad wärmer ist als normal, dass man dann einen Super El Niño hat. Einen normalen El Niño redet man dann, wenn die Temperaturanomalie 1 Grad über dem Normalpunkt liegt.
Wie selten ist so ein Super El Niño?
Das ist relativ selten. Sagen wir, in den letzten 70 Jahren haben wir etwa 4 oder 5 von denen gehabt. Also so die Grössenordnung, alle 10, 15 Jahre haben wir einen sehr starken El Niño.
Wann war der letzte gewesen?
Das ist ungefähr vor 10 Jahren, gut 10 Jahre gewesen, 2015, 2016, haben wir den letzten Starke gesehen, vorher ist es im 97 gewesen. Also das gibt es so Zeitskalen, wenn die sehr starken El Niño sind, sich zusammenbrauen.
Was sind die Folgen damals gewesen?
Die Folgen sind sehr gross gewesen, weil El Niño haben eben nicht nur einen lokalen Effekt, sondern auch einen globalen Effekt. Ganz außerordentlich stark sind Effekte im pazifischen Raum, weil sich also das Gebiet eben im Ostpazifik sehr stark erwärmt. Es gibt sehr starke Verschiebungen von dem Niederschlagsgebiet über dem Pazifik. Es regnet dann zum Beispiel sehr stark vor der Küste, am Nordteil von der Küste von Peru, im Ecuador. Und gleichzeitig wird es trocken auf der anderen Seite im westlichen Pazifik, also maritimen Kontinent, also Sumatra, die Gebiete. Dann gibt es aber auch Auswirkungen auf in der Nordhemisphäre und Südhemisphäre, Gebiete, wo man bekannterweise Folgen hat, sind auch nördlicher Teil von Mexiko, südlicher Teil von der amerikanischen, von Amerika selber. Und dort wird es tendenziell immer feuchter, es gibt mehr Niederschlag. Man sieht auch Auswirkungen auf das Amazonasgebiet, dann geht es auch Richtung Afrika, wo man Auswirkungen hat. Und so, über eine Art so Wellenform, wie tut sich das ausbreiten und hat eine globale Konsequenz. Der zweite Effekt ist, dass dann wirklich auch Globaltemperaturen draufgehen. Während El Niño im Schnitt rechnen wir ungefähr nur mal etwa 0,1, 0,2 Grad für die globale Mitteltemperatur. Und das zeigt einfach, wie außerordentlich wichtig dass das Phänomen ist.
Welche Messinstrumente werden genutzt, um das Phänomen zu analysieren?
Da braucht man ganze Palette von Instrumenten. Ganz wichtig sind Satellitenbeobachtungen, weil man die Temperatur vom Ozean sehr gut beobachten können. Dann haben wir eine ganze Palette von Instrumenten. Das sind Verankerungen, die im tropischen Pazifik dort sind. Die messen dann nicht nur Temperaturoberfläche, sondern haben Sensoren über die ganze Tiefe verteilt. Und da können wir auch verfolgen, was unterhalb von der Oberfläche passiert. Und dann haben wir so als drittes noch ganz wichtiges Instrument, das ist aber erst so in den letzten 10, 15 Jahren, haben wir genug von denen. Das sind so Messbojen, die autonom alle 10 Tage auf und ab gehen in den Wassersäulen und Profil messen. Und das ist aber dann eben nicht so viel am Äquator, aber wir haben globales Messsystem von diesen Messbojen. Und da gibt es eine Idee, was auch sonst außerhalb der Tropen dann passiert.
Wie weit ist eigentlich KI vorgeschritten, wenn es um Wettervorhersagen geht?
Da ist KI so weit vorhergeschritten. Also jetzt für die mittelfristige Prognose, die man jetzt da braucht für El Niño, das ist jetzt noch nicht das Hauptgebiet, wo man sie braucht, aber für kurzfristige Wetterprognosen, so wie man es am App hat von der Meteo Schweiz, wird das also schon eingesetzt. Also man ist dran, das auch zu operationalisieren. Der europäische Wetterdienst läuft das jetzt parallel laufen lassen. Die Meteo Schweiz ist dran, das zu entwickeln. Das ist extrem attraktiv, weil sie sind mittlerweile sehr gut und sie können natürlich das auch mit der viel geringeren Kosten machen. Also man braucht nicht so viel Computerzeit, um das zu machen. Das heisst aber nicht, dass man die normalen Modelle auf die Seite schieben kann, überhaupt nicht, weil die braucht man immer noch auch dann zum Beispiel zum Extremereignis anschauen, um auch schauen, okay, ist das auch immer noch, hat das immer noch Hand und Fuß, was rein die statistischen KI-Modelle voraussagen. Aber sie sind, man ist da sehr schnell unterwegs in dem Gebiet.
Was bedeutet eigentlich so ein Super El Niño für die Schweiz?
Also direkte Auswirkungen von einem Super El Niño auf die Schweiz sind eher gering. Weil das ist ziemlich weit weg für uns. Unser Wettergeschehen wird nicht so stark vom Pazifik beeinflusst, wie man jetzt zum Beispiel jetzt in Kalifornien ist oder in Peru. Generell eher schwach. Es gibt ein bisschen Auswirkungen, weil es ja doch auch ein bisschen Veränderungen hat, Veränderungen bewirkt im atlantischen Raum. Aber das geht eigentlich normalerweise ein bisschen im Rauschen unter. Ich sage, es geht ein bisschen verloren in der Wetterküche vom Nordatlantik, was für uns ganz, ganz entscheidend ist. Wichtiger wahrscheinlich für die Schweiz sind die indirekten Auswirkungen, weil natürlich El Niño hat eben wenn jetzt irgendwie, die landwirtschaftliche Produktion, beeinflusst wird, zum Beispiel jetzt der Kaffeeproduktion ist zum Beispiel etwas, wo von El Niño beeinflusst wird. Auch zum Beispiel die Sojaernte in Brasilien ist beeinflusst von El Niño. Das hat natürlich wieder Auswirkungen über entsprechende Warenketten. Wenn der Soja gebraucht wird für die Ernährung von Tieren in der Schweiz, dann hat das natürlich in dem Sinn indirekte Auswirkungen über solche Prozesse in der Schweiz. Und die sind wahrscheinlich wichtiger als jetzt die direkten Auswirkungen über das Wetter.
Also direkte Auswirkungen, so Hitzewellen, Überschwemmungen und Waldbrände drohen in der Schweiz wahrscheinlich eher weniger, wie Sie das jetzt so
also sagen. Die drohen schon, aber nicht als Folge vom El Niño. Da mache ich mir eher Sorgen über den Klimawandel generell.
Kommen wir gerade mal zum Klimawandel. Wie stark hat der Einfluss auf so Extremphasen?
Ja, da ist Forschung noch sehr am Hin und Her debattieren. Da gibt's Ideen, die sagen, ja, und dass wir eigentlich mit dem Klimawandel in so einer richtig permanenten El Niño würden reingehen, dass solche Phasen häufiger werden und eher stärker werden. Gibt's aber auch wieder Argumente, die dagegen sprechen. Beobachtungen sind da uneindeutig. Also wir sehen noch kein Signal, wo wir jetzt eindeutig dem Klimawandel zuordnen könnten. Also ich würde sagen, wir können zurzeit in dem Sinn keine klare Aussage dazu machen. Also das ist etwas, wo wir dran am Forschen sind. Natürlich sehr interessiert, das besser zu verstehen. Aber ich glaube, da sind wir immer noch, also auch die Frage von dem Tand zwischen dem Ozean und der Atmosphäre, dass wir es wirklich auch können präzise verstehen. Das sind auch komplizierte Prozesse, die man hochauflösend modellieren. Und das ist nicht, da sind wir dran, aber das haben wir die Lösung und die Antwort noch nicht.
Wie gut kann man denn so ein Phänomen oder allgemein Langzeitprognosen so weit im Voraus sagen? Und wie zuverlässig sind die?
Ich glaube, wo man unterscheidet, ist eine kurz- und mittelfristige Prognose, wo auch mittlerweile gerade in Bezug auf El Niño recht stabil sind. Da geht man davon aus, dass ich weiss, wo ich starte. Also ich habe einen Startpunkt und dann weiss ich, okay, wenn ich jetzt so weitergehe, dann geht es in die Richtung. Wenn man in die langfristigen Prognosen, also über ein Jahr, zwei hinweg geht, dann ist der Anfangspunkt gar nicht mehr so wichtig, sondern was dann passiert, was während der Reise passiert. Und dann gibt es so eine Auftrennung, ein bisschen der Schmetterlingseffekt. Und das führt dazu, dass dann ist eigentlich die Möglichkeiten, wo man kann hingehen, viel, viel grösser sind und sind dann von anderen Faktoren bestimmt. Und dann, wenn es jetzt um die Zukunft geht für El Niño, dann können wir nicht mehr sagen, okay, es gibt im 2035 den nächsten El Niño, sondern es geht darum, dass man zum Beispiel sagen, in den 30er Jahren oder 40er Jahren in Zukunft nimmt die Häufigkeit zu oder die Intensität nimmt zu, aber wir können nicht voraussagen, wann, aber wir können einfach genau sagen, wenn einer kommt, dann passiert das und das. Also das wird dann eher so statistische Voraussage und nicht mehr so eine deterministische Voraussage, wie wir jetzt sagen, okay, ja, wir sind ziemlich sicher, dass jetzt im Herbst, also vielleicht schon im Sommer von dem Jahr, ein starker El Niño kommt und dann der wird es im Peak erreichen, wahrscheinlich im Weihnachten 26, 27. Das ist eine Aussage, die wir auf der Basis von der jetzigen Startpunkt können eben so gut machen.
Werden Hitzerekorde in Zukunft Normalität?
Absolut, absolut. Und das hängt natürlich jetzt weniger mit dem El Niño zusammen, sondern das ist eine Konsequenz von Klimaerwärmung. Also wir gehen drauf und wir haben in den letzten Jahren sogar innere Beschleunigung von der Erwärmung gesehen, für Gründe, die man noch nicht ganz hundertprozentig versteht. Und da gibt es zur Zeit eigentlich noch überhaupt keine Tendenz, dass es abnimmt, weil der unterliegende Treiber, das sind unsere Emissionen von CO2 und anderen Treibhausgas, das gehen weiter. Das CO2 steigt. Jedes Jahr haben wir einen neuen Rekord. Und wenn das CO2 und die anderen Treibhausgas höher sind, dann treibt das Klima in Richtung weiterer Erwärmung. Und das können wir erst brechen, wenn wir aufhören, CO2 in die Atmosphäre zu lassen. CO2-Konzentration kann sich stabilisieren. Erst dann kann sich dann langsam das Klima wieder stabilisieren. Also, und darum, für die nächsten 10, 20 Jahre, wird die Reise weitergehen in Richtung immer wärmeren Bedingungen. Und das bedeutet dann auch ganz klar, dass es immer mehr Hitzerekorde wird geben.
Denken Sie, dass beim Klima, also gerade rund um so spezielle Phänomene wie der Super El Niño oder allgemein El Niño, zum Teil ein bisschen übertrieben kommuniziert wird?
Ich glaube, man hat das ganze Spektrum von Kommunikation für denen, die sagen, das ist kein Thema zu denen, die noch alarmistisch sind. Ich glaube, wie das eine und das andere ist eigentlich gut. Ich denke, ganz wichtig in der Situation ist, dass man das Problem erkennt und sagt, okay, wir haben das Problem, wir tun zu viel CO2 in die Atmosphäre lassen, wirklich nicht ein bisschen zu viel, viel zu viel, da müssen wir runter. Und das ist eine ganz klare Sache. Und jetzt geht es oft in der Kommunikation darum, okay, ja, warum muss ich dann so handeln? Weil es ist so schwierig. Und dann die einen gehen auf Alarmismus, aber ich denke, das ist nicht der richtige Weg, weil Alarmismus tut tendenziell eher das Gefühl geben, ja, es ist alles schon verloren, ich kann gar nichts mehr machen. Und das Problem unter den Teppich schieben bringt auch nichts, weil das Problem ist da und läuft weiter. Und ich glaube, da braucht es einfach eine sehr nüchterne Kommunikation. Das ist die Tendenz, also die Richtung, die ich eigentlich versuche zu verfolgen. Und ich glaube, da haben wir einfach ein bisschen Spektrum. Ich denke, generell in den Medien haben im Schnitt einen guten Job, dass es eigentlich versuchen, auch in Zeit zu ordnen. Aber klar, es gibt auch in den Medien das ganze Spektrum. Und ich denke eben, wie das eine Extrem und das andere Extrem ist sehr hilfreich. Aber ich glaube, in den Schnitt kommt es eigentlich gut über. Und solange man auch so neutral kann formulieren und aus dem aus dann die Handlungsoptionen kann rausziehen, dann ist das der richtige Weg, meiner Meinung nach.
Herr Grober, danke Ihnen vielmals für das spannende Gespräch und Ihre Zeit.
Gut, danke vielmals. Merci für Ihre Zeit. Danke.
Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere uns doch auf Spotify, Apple oder überall dort, wo du deine Podcasts hörst. Dann verpasst du sicher keine neue Folge mehr. Mein Name ist Fabian Schmid. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.
Durchblick. Die Wissenschaft hinter den Schlagzeilen.